Technik aufs Ohr. Der VDI Technik Podcast mit Sarah und Marco.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. Ja, wir sind heute wieder auf der Smart AI, der VDI-Kongress für Künstliche Intelligenz in Heilbronn. Und ich spreche heute mit Dr. Patrick Bartsch. Wir duzen uns, also Patrick, hallo. Und Hi. Genau, vielleicht erzählst du einfach mal so ein bisschen direkt selbst zu dir, was du machst und was du jetzt hier so auf dem Kongress gemacht hast, was dich begeistert hat.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf und ich freue mich auch, dass ich diesen Kongress hier besuchen konnte. Der ist sehr, sehr vielschichtig und wir haben ganz viele interessante Themen hier auf dem Kongress auch gehört. Und insbesondere ist dabei interessant, dass es sich mittlerweile, egal mit wem man sich hier unterhält, auch in den Kaffeepausen, beim Lunch und ähnliches, es dreht sich viel, viel weniger um die Modelle, was eigentlich so in den Medien noch ganz häufig eben diskutiert wird und wer da bei den Modellen führt und so weiter. Und richtig spannend hier bei dem Kongress ist eigentlich, wie jetzt diese Modelle eigentlich genutzt werden können, um tatsächlich einen Impact zu generieren. Mhm. Also Bora oder auch Nicole oder ähnliche oder auch gestern der Robin und im Prinzip jeder hier spricht darüber, wie man Echtweltapplikationen finden kann.
Ja.
Und das ist sehr inspirierend.
Sehr, sehr schön. Ja, du bist ja einer der führenden Experten für die Digitalisierung und KI-Transformation, vor allem was die internationale Automobilindustrie angeht und verfügst eine schon so nahezu 20 Jahre Branchenerfahrung. Und was würdest du denn sagen, ist so in den letzten Jahrzehnten so passiert, beziehungsweise vielleicht auch in den letzten 2-3 Jahren? Wie hat sich das alles so weiterentwickelt in der Branche?
Ja, also vielleicht kurz zu meinem Hintergrund tatsächlich. Ich habe viel Zeit bei OEMs verbracht, deutsche OEMs, aber auch nicht deutsche OEMs. Da habe ich natürlich viel innerhalb der OEM-Welt gesehen und ich hatte dann irgendwann die Möglichkeit, ins Cloud-Business einzutauchen. Ich habe auch bei den OEMs schon Cloud-Themen bearbeitet, aber natürlich kriegt man einen ganz anderen Einblick in die Welt der Cloud und jetzt neuerdings eben auch die Welt der künstlichen Intelligenz, wenn man eben auf der jeweils gegenüberliegenden Seite sitzt. Und jetzt hast du gefragt, was hat sich eigentlich so massiv verändert? Und ich glaube, dass die deutlichste Veränderung hat man tatsächlich mit dem Release von diesen AI-Chatbots gesehen. Das bedeutet natürlich nicht, dass AI bis zu dem Zeitpunkt, als es diesen großen, die Hockey-Kurve im Prinzip, Hockey-Stick-Kurve gab, nicht existent gewesen wäre. Also meine eigene Promotion beispielsweise rankte sich darum, verbrauchsgünstige Routen zu finden. Dazu brauchte ich natürlich viel künstliche Intelligenz schon damals, schon ein paar Jahre her. Und habe damals so mit natürlichen Algorithmen, also so solchen Sachen wie Ameisenalgorithmen und natürliche Abkühlung und ähnlichem gearbeitet, so um Referenzmaterial zu bekommen. Das ist natürlich auch ein künstliches Intelligenzthema. Mhm. Und worüber wir heute sprechen, ist ganz viel generative künstliche Intelligenz. Aber das ist im Prinzip das, was ich eben vorher versucht hatte, auch schon zu sagen. Da ist viel Leben drin und da bieten wir bei AWS auch eine ganze Menge Produkte und auch quasi fundamentale Services an, um diese Modelle zu nutzen. Aber wir bieten natürlich auch Produkte an, die dir ermöglichen, halt andere künstliche Intelligenzen zu schaffen. Und das ist auch wieder was hier bei der Konferenz eigentlich ziemlich deutlich rauskommt. Diese unterschiedlichen Welten miteinander zu verbinden, das ist im Prinzip jetzt die Aufgabe für all die Ingenieure da draußen. Mhm. Ne, jetzt haben wir also diese tollen Geschichtenerzähler.
Ja.
Die können sehr gut damit umgehen, Ambiguitäten aufzulösen zum Beispiel oder tolle Geschichten zu erzählen, Reports zu generieren. Ich habe das vorhin auch in meinem Vortrag da unten gezeigt. Also man kann die überall positionieren. Aber das Wichtige ist tatsächlich, diese Agenten nennen wir die ja dann, wenn wir die implementiert haben, mit den richtigen Werkzeugen auszustatten und ihnen richtige Rollenbeschreibungen zu geben, also Systemprompts in dem Moment. Das ist extrem wichtig und da, glaube ich, wird sich in den nächsten Jahren noch einiges tun. Du hast zwar gefragt, was hat sich in der Vergangenheit getan, aber ich habe jetzt schon mal einen kleinen Zukunftsausblick gegeben.
Genau. Sehr schön. Stichwort AWS, also Amazon Web Services, um das nochmal kurz aufzudröseln. Ja, vielleicht kannst du für unsere Hörerinnen und Hörer nochmal kurz zusammenfassen, was dich jetzt genau bei AWS mit KI und alles befasst, also nochmal so auf den Punkt gebracht. Was kann man sich da alles drunter vorstellen?
Ja, also die Zuhörer können sich da im Prinzip alles vorstellen, was sie wollen. Das ist ganz klar. Wir bieten halt bei AWS grundlegende Services an, auf denen künstliche Intelligenzmodelle trainiert werden können. Also wir haben solche Sachen wie Trainium-Chips beispielsweise. Wir haben aber auch Inferentia, womit man die Inference, also quasi das Ableiten von Ergebnissen aus solchen künstlichen Intelligenzmodellen, kosteneffizient, sage ich jetzt mal vorsichtig, darstellen kann. Und natürlich haben wir auch Umgebungen wie SageMaker, in denen man seine eigenen Modelle kreieren kann. Mhm. Wir bieten Feintuning. Also es ist ein ganzes Portfolio von Produkten. Ich würde wahrscheinlich nicht fertig werden, wenn ich das alles aufzähle. Aber im Wesentlichen kann man sich eben vorstellen, AWS betreibt einen Großteil des Internets. Wir haben das gestern gab es eine Folie, da stand 30% drauf. Ob das jetzt exakt 30% sind, keine Ahnung. Aber da kommen wir eigentlich her. Wir kommen aus der Cloud, also aus dem Betrieb von Datencentern und dem Angebot obendrauf auf diesen Servern eben Kundenprodukte zu betreiben.
Ja, okay, danke.
Mehrwertdienste zu schaffen, könnte man vielleicht sagen.
Danke für den Hintergrund. Ja, bei KI denken viele Menschen erstmal an Deepfake-Videos und Chats, ne, mit Large-Language-Modellen. Viele nutzen vielleicht auch ChatGPT und. Aber was bedeutet denn KI so wirklich für die Industrie aktuell?
Ja, das ist im Prinzip da, wo ich eben gerade schon angefangen hatte. Wir müssen halt gucken, also wir haben es, um das mal ganz konkret zu machen, jetzt in den Vorträgen, die wir hier gehört haben, haben wir ganz viel zum Beispiel über Physical AI gehört. Mhm. Wir haben darüber gehört, wie Modelle es schaffen müssen, die physikalische Welt mit der virtuellen Welt zu verbinden. Wir müssen also gucken, wie wir die eigentlichen Modelle nutzen innerhalb von sogenannten Agenten, von agentenbasierten Systemen. Als Werkzeuge hatte ich das vorhin genannt. Wir können also jetzt die spezialisierten KIs, und da hatten wir gestern, oder war das heute Vormittag, ich weiß es nicht ganz genau, habe ich auf einer Folie gesehen, da stand so sinngemäß drauf, Specialists deliver, Generalists talk. Mhm. Das fand ich ganz treffend. Also wir müssen im Prinzip dahin gehen, dass wir die uns zur Verfügung stehenden künstlichen Intelligenzen, die jetzt nicht unbedingt generativer Natur sind, dass wir die vernünftig verbinden mit der generativen Natur, um die Ambiguitäten aufzulösen. Aber dann eben daraus die Mehrwertdienste schaffen, die tatsächlich, haben wir auch viel gehört auf den Folien hier, Return on Investment für den Anwender schaffen.
Ja, absolut. Ja. Und was meinst du, wie kommen wir da am schnellsten hin?
Ja.
Gibt es da so ein Rezept für? Wahrscheinlich nicht, ne?
Es gibt eigentlich ein relativ einfaches Rezept. Und da bin ich eigentlich auch, im Grunde genommen der Meinung, wie alle anderen hier, die hier vorgetragen haben, oder der Großteil aller, die hier vorgetragen haben, wir müssen experimentieren. Also, jedes Unternehmen ist irgendwie anders.
Ja.
Jedes Unternehmen hat seine eigenen Prozesse. Jedes Unternehmen hat auch eine gewisse andere Ausrichtung, was ihr eigentliches Produkt angeht und vielleicht sogar ihr Marketing. Aber wenn wir den Menschen nicht die Möglichkeit schaffen, zu experimentieren, dann werden wir eingesperrt bleiben. Jetzt muss man das natürlich unter gewissen Regularien machen. Man kann nicht alles überall immer verteilen an Informationen, was man so hat. Das ist auch ganz klar. Aber experimentieren, ausprobieren, weil am Ende des Tages können wir nur, da hatte ich vorhin auch eine Folie, die ist viel fotografiert worden tatsächlich, wir müssen den Menschen und den Agenten oder die AI zusammenbringen, damit wir Erfolg erzeugen können.
Ja, also Hand in Hand auch mehr und
ja, genau, und dazu müssen Leute eben einfach spielen, ne? Also die müssen experimentieren, weil die Expertise ist im Kopf der Leute und wenn die nicht experimentieren, wer dann?
Ja. Ja, das stimme ich dir auf jeden Fall zu. Und ich denke, so kann man auch nur lernen und sich weiterentwickeln und zusammen auch mit AI weiterentwickeln.
Genau, und natürlich
man
in die
muss
Diskussion
sich halt trauen,
gehen
da dran zu gehen. Ja, genau. Sorry. Netzwerken und drüber sprechen. Genau. Ja, so Stichwort irgendwie experimentieren und ausprobieren, das führt ja schnell zum Thema auch Daten, sensible Daten und. Was würdest du sagen, wie kann man quasi, ohne da Angst zu haben, dass irgendwie die Daten verletzt werden oder irgendwas abhanden kommt, da wirklich dran gehen? Was würdest du da Unternehmen auch empfehlen?
Also zum einen mal muss man, um jetzt einfach mal in dem Bereich der generativen künstlichen Intelligenz, weil das wahrscheinlich viele der Hörer auch interessieren wird, zu bleiben. Es gibt natürlich die Möglichkeit, die eigenen Daten in sogenannten RAG-Systemen, also Retrieval Augmented Generation Systemen, zu positionieren. Die werden dann entsprechend, wenn sie denn gebraucht werden, zugegriffen. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie so eine Landkarte, die da erstellt wird. Da macht man Ähnlichkeitssuchen. Mhm. Ja, also man hat eine bestimmte Frage und jetzt weiß das Large Language Modell eben schon, dass es etwas in dem Kontext von XYZ sucht. Mhm. Und dann kann es quasi das Gebiet rings um XYZ in dieser Datenbank abfragen, Dinge aus der Datenbank rausholen und dann damit den eigentlichen Output generieren. So, jetzt war das schon sehr technisch natürlich. Aber was ich damit sagen möchte ist, man muss die Daten, die man in dieses Gesamtsystem reingibt, nicht nutzen, nicht notwendigerweise nutzen. Man kann die nutzen, aber man muss sie nicht notwendigerweise nutzen, um neue Modelle zu erzeugen oder zu feintunen. Man kann erstmal da anfangen und sagen, okay, dann packe ich die in so eine RAG-Datenbank, dann sind die immer unter meiner Kontrolle. Mhm. Und wenn ich die auch daraus wieder entfernen möchte, dann nehme ich die aus dem RAG raus und dann werden wir im nächsten Durchlauf schon nicht mehr gefunden.
Ja, okay. Ja, das klingt ja gut anwendbar. Ja, sehr gut. Die Entwicklung von KI, die ist ja mit Riesenschritten vorangegangen und man hat ja auch, wie du schon meintest, eben den Eindruck, in der Zukunft kommt da noch sehr, sehr viel mehr. Und einige hoffen, dass sie dann aber auch nicht überholt werden. Das kann man ja irgendwie auch nachvollziehen. Also für manche ist es vielleicht auch, ja, so ein bisschen Überforderung auch, kann man sagen. Wie siehst du denn die Rolle des Menschen in Verbindung mit KI? Wir hatten das jetzt eben schon mal so ein bisschen in deinen Antworten rausgehört, ne? Also man muss es schon Hand in Hand sehen und auch den Menschen irgendwie diese Möglichkeit geben, auszuprobieren. Aber wie würdest du nochmal die Rolle des Menschen beschreiben?
Also als allererstes muss natürlich überhaupt erstmal ein Intent geben. Es muss erstmal irgendwie eine Notwendigkeit geben, überhaupt einen Agenten irgendeine Aufgabe erledigen zu lassen. Ich hatte das vorhin versucht zu erklären mit, wir kommen aus der Welt, die vielleicht auch sehr, sehr viele der Zuhörer kennen, wo wir so in so Chatfenstern unterwegs sind. Mhm. Und da gehen wir überhaupt erstmal rein mit einer Anforderung und wir wollen eine Antwort auf eine bestimmte Frage haben. Mhm. Da ist der Mensch natürlich sehr hoch involviert. Ne? Ja. Und jedes Mal, wenn eine Antwort kommt, muss man darauf wieder entweder tiefer bohren oder dann sagen, okay, jetzt bin ich fertig, jetzt kopiere ich mir das raus, nehme ich das irgendwo hin, veredel das oder wie auch immer. Mhm. Und dann kommen wir in die nächste Phase, wo wir eben diese Agenten bauen können. Das sind die AI Agents. Denen können wir schon eine Aufgabe geben. Aber auch hier, weil du eben gerade fragtest, wie spielt der Mensch damit? Diese Aufgabe muss ja erstmal formuliert werden.
Ja.
Die entsprechenden Werkzeuge, die der Agent zur Verfügung hat, die müssen da rangebracht werden. Man nennt das Systemprompt, also quasi das Verhalten des Agenten zu definieren. Das muss auch erstmal ein Mensch machen. Also all das, da ist ganz, ganz viel, ne, Domänenexpertise notwendig. Da sind all die Ingenieure, die jetzt hier zuhören und Ingenieurinnen natürlich genauso, sind in der Verantwortung, überhaupt erstmal diese Agenten zu bauen. Mhm. Bevor wir dann überhaupt in die dritte Phase kommen, wo wir von Agentic AI sprechen, also wo wir quasi mehrere Agenten miteinander kollaborieren lassen können. Mhm. Aber auch da, wenn die keinen Auftrag haben, werden die auch nichts machen. Und wenn die nicht vorher auch jemand zusammengestöpselt hat und denen erklärt hat, dass sie miteinander arbeiten können, dann werden die auch nichts machen.
Ja.
Also,
so einfach kann das sein, ne?
Genau. Bin mir ziemlich sicher, da ist noch für sehr, sehr lange Zeit der menschliche Faktor drin. Also da sollte man sich nicht unbedingt verängstigen lassen von. Und wir haben auch hier gehört, da gab es auch die schöne Aussage, ja, man hat jetzt oft Angst, dass man den Zug verpasst hat, aber es fahren tagtäglich so viele Züge ab.
Absolut.
Also da wird man sicherlich noch einen guten finden, also auch als Gesamtindustrie meine ich jetzt, indem man da einsteigen kann. Also das fand ich auch ziemlich, also ich habe viel mitgenommen von dem.
Ja,
von den 2 Tagen hier.
Ja, hast auf jeden Fall viele Zitate auf Lager und das hatte auch Professor Hans Uskureit hatte das auch so schön gesagt und das hatten wir jetzt auch im Podcast mit ihm und
schön.
Also ich finde das auch immer sehr gut, wenn das so eingängige Beispiele sind, ne? Dann kann man sich das wirklich gut vorstellen.
Genau, Hans war das, ja.
Ja. Dann kommen wir doch noch mal ein bisschen zu den Anwendungsfeldern. Also mittlerweile können zum Beispiel auch Hardwarebedarf und Produktionsabläufe, die können virtuell getestet werden und. Mhm. Try and Error ist da so ein bisschen das Stichwort, kann aber auch von der KI jetzt schon übernommen werden. Und es ist nicht mehr unbedingt die Aufgabe von Forscherinnen und Forschern, könnte man jetzt vielleicht so ganz einfach gesagt die These aufstellen. Aber so simpel ist es ja wahrscheinlich auch nicht, oder? Forschung wird ja weiterhin notwendig sein.
Ja, auf jeden Fall. Also, klar, jetzt, wie gesagt, es geht jetzt erstmal darum, oder nicht erstmal, es wird als nächsten Schritt darum gehen, dass wir Anwendungsfälle in der Industrie finden, weil wir können natürlich ganz, ganz viel forschen.
Ja, nur was genau,
und,
ne? Und was ist jetzt notwendig?
Ja. Genau, das haben wir auch hier gehört auf dem Kongress. Erstmal, in welche Richtung sollen wir überhaupt weiter forschen?
Ja.
Dann die nächste Frage ist, wann haben wir aus der Forschung mal wirklich was für die Industrie? Wann können wir damit wirklich
rechnen auch?
Mhm. Ja, aber auch wirklich Werte damit erzeugen. Ja. Ne? Mhm. Und da hatten wir auch ein schönes Beispiel von dem Christian, der vor mir gesprochen hatte, der so eine Simulation gebaut hatte von einem Fahrzeug, was einschert und die künstliche Intelligenz, die er eigentlich testen wollte, darauf reagieren musste. Und solche Sachen, also Virtualisierung von Steuergeräten, Virtualisierung von der Software in der Cloud, verbunden mit eben diesen ganzen künstlichen Intelligenzen, ich glaube, da ist auch noch eine ganze Menge Potenzial. Wie du gerade sagtest, ne, man kann halt dieses Try and Error, das kann man ja dann da quasi in Anführungsstrichen beliebig oft exerzieren,
ja,
weil eben alles virtuell ist. Und wenn man davon 10.000 Instanzen braucht, dann hat man eben 10.000 Instanzen. Und wenn man eine braucht, dann hat man eben eine.
Mhm.
Das ist nicht ganz so einfach, wenn man das in Hardware macht. Das heißt nicht, dass man die Hardware, also sprich jetzt im, ne, im Bereich von diesen Steuergeräten und ähnlichem, spricht man dann von Hardware in the Loop, die wird man nicht wegkriegen. Oder auch will man auch nicht wegkriegen.
Mhm.
Aber man kann natürlich viel Arbeitslast von diesen sehr, sehr rar gesäten Geräten abnehmen und in die Cloud packen. Und wenn man das dann kombiniert mit dieser, mit dieser hochgradigen Automatisierung, ich glaube, da werden wir einige Entwicklungen sehen in der
nahen
Zukunft.
Ja, dann hast du schon das richtige Wort gesagt, Zukunft, weil so zum Ende des Podcasts hin fragen wir meistens immer nach der Zukunft beziehungsweise wagen einen Blick in die Glaskugel.
Mhm.
Das würde ich jetzt mit dir auch gerne machen. Was würdest du sagen, so in den nächsten 5 bis 10 Jahren, sage ich jetzt einfach mal so, was kommt da auf uns zu, was wird sich noch weiterentwickeln?
Also ich denke, dass wir in diesem Bereich künstliche Intelligenz werden wir neben den LLMs noch andere Arten von Modellen sehen, die, ich nenne es jetzt einfach mal so Special Purpose sind und die vielleicht auch mit gewissen Unzulänglichkeiten, die heute LLMs haben, besser umgehen können. Ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig sein wird, die Expertise nutzbar zu machen, die in den Köpfen der Menschen, also in all den Zuhörern hier vorherrschen. Diese Expertise muss man irgendwie nutzbar machen. Da werden wir ganz viel Innovationen sehen, glaube ich. Und ansonsten ist das, glaube ich, ja, keine Ahnung. Der Mensch ist ja sehr, sehr kreativ. Also schwer zu sagen, was
ja,
da wirklich
so
kommt.
Ja.
Aber ich denke, basierend auf der Expertise plus den Erweiterungen, die man aus der Wissenschaft bekommt oder natürlich auch aus dem kommerziellen Bereich, da wird man extrem viel sehen in den nächsten Jahren.
Ja, wir sind auf jeden Fall sehr gespannt. Ich glaube, wir werden noch den einen oder anderen KI-Podcast aufnehmen und hoffentlich jetzt nicht mit KI-Stimme, weil ich finde es auch immer gut, wenn man noch in, ja, vis-à-vis in Wirklichkeit spricht. Und aber da tut sich ja auch sehr, sehr viel im Podcast-Bereich, muss man sagen. Von daher in allen Bereichen sehr, sehr spannend. Und ich bedanke mich erstmal sehr für das Gespräch. Und ja, ich fand auch die Messe super spannend hier, den Kongress, und hoffe, dass wir nächstes Jahr das wiederholen werden auf der Smart AI.
In Düsseldorf habe ich gesehen.
Ja, haben wir auch schon gehört. Also direkt bei uns vor der Haustür sozusagen im VDI. Und Dankeschön an dich, Patrick. Und wer jetzt noch mehr dazu erfahren möchte von heute, der guckt bitte in die Shownotes. Wer Fragen hat, Themenwünsche, schreibt uns bitte an podcast@vdi.de oder kommentiert die Folge.
Dankeschön.
Vielen Dank und bis dann.